das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es klingt ganz einfach. Jeder Flüchtling, der ab heute illegal aus der Türkei über das Mittelmeer nach Griechenland kommt, soll wieder zurückgeschickt werden. Das hatten EU und Türkei vereinbart, damit weniger Menschen nach Europa gelangen. Doch was einfach klingt, ist alles andere als einfach. Denn auch wenn die Menschen nicht in Europa bleiben sollen, haben sie einen Anspruch darauf, dass ihr Asylantrag zumindest überprüft wird. Man muss allerdings mehr als skeptisch sein, dass das, was bislang schon nicht reibungslos klappte, nun plötzlich funktionieren soll. Auch heute kamen wieder hunderte Menschen voller Hoffnung auf den griechischen Inseln an. Katja Riet hat an Tag 1 des EU-Türkei-Vertrages nachgehakt, ob das, was auf dem Papier steht, auch in der Praxis gelingen kann.
Der Hafen von Lesbos. Auch heute warten Flüchtlinge auf die Weiterfahrt ans griechische Festland. Seit Mitternacht droht den illegalen Flüchtlingen aber die Rückführung in die Türkei. Das hatte die EU am Freitag beschlossen. Dennoch haben auch heute wieder zahlreiche Migranten die Überfahrt gewagt. Allein am Wochenende kamen etwa 900 Menschen auf den griechischen Inseln an. Auf Lesbos weiß zurzeit aber niemand, wie das Abkommen mit der Türkei im Detail umgesetzt werden soll. Willkommen sind die Flüchtlinge nicht mehr in diesem Lager auf Lesbos. Auch von hier aus sollen sie weggebracht werden. Wie, wann und wohin, das weiß aber keiner genau. Wir haben bei dieser Flüchtlingskrise eines gelernt. Was die Politiker entscheiden, ist oft anders als das, was dann tatsächlich passiert. 2300 EU-Experten sollen in den nächsten Tagen nach Griechenland kommen, damit die Asylanträge schneller bearbeitet werden können. Denn jeder Migrant hat in der EU das Recht auf Einzelprüfung seines Asylgesuchs. Dieser Mann aus Pakistan fürchtet in seiner Heimat um sein Leben. Die Europäer kennen den Wert der Menschlichkeit. Deshalb sind wir nach Europa gekommen. Wir haben einen schweren Weg hinter uns. Als menschlich lassen sich die Überfahrten nach Europa in den oft völlig überfüllten Booten wohl kaum bezeichnen. Mindestens 4 Flüchtlinge überlebten am Sonntag die gefährliche Reise über das Meer nicht. Dieser Syrer sagt, er hoffe, dass das Abkommen zwischen der EU und der Türkei in der Praxis nicht umgesetzt wird. Er wolle weiterreisen und nicht zurück in die Türkei. Die Regierung in Athen setzte auch heute wieder Fähren ein, mit denen die Menschen von den Inseln aus ans griechische Festland gebracht wurden. Hier in Elefsina kamen etwa 1200 Migranten an. Sie sollen auf Aufnahmezentren verteilt werden. Was dann genau mit ihnen passiert, wissen sie nicht.
Mit dem Start des EU-Türkei-Pakts ist der Streit in der deutschen Regierungskoalition über die Flüchtlingspolitik aber wohl nicht beigelegt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
CSU-Chef Seehofer hat in einem Zeitungsinterview eine Bundestagsabstimmung über den EU-Türkei-Vertrag und die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin gefordert. Das Abkommen sei kein Durchbruch, sondern ein Zwischenschritt zu einer nachhaltigen europäischen Lösung. Der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung Altmaier zeigte sich dagegen optimistisch.
Das Abkommen sei ein Erfolg. Es umzusetzen erfordere aber noch viel Arbeit, so Kanzleramtschef Peter Altmaier im Bericht aus Berlin. Klar sei, dass die Schlepper jetzt andere Routen suchen würden.
Aber eines ist auch richtig, dass alle alternativen Routen, die man sich vorstellen kann, wesentlich aufwendiger, wesentlich teurer, wesentlich gefährlicher sind. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Zahlen nicht nur deutlich zurückgehen, sondern dass wir diese Herausforderung nachträglich und nachdrücklich und nachhaltig bewältigen werden.
Für die CSU sind noch viele Fragen offen, zum Beispiel, ob am Ende nur Deutschland Flüchtlinge aus der Türkei aufnimmt.
Wir müssen jetzt genau beobachten in den nächsten Wochen, was die Vereinbarungen in der Praxis bewirken. Und wir Bayern werden immer der Wächter bleiben, dass unsere nationalen Interessen in diesem europäischen Konzert ausreichend beachtet werden.
Immerhin, so Altmaier, hätten alle EU-Länder dem Abkommen zugestimmt. Europa habe endlich gehandelt.
US-Präsident Obama ist als erster amtierender US-Präsident seit 88 Jahren im sozialistischen Kuba eingetroffen. Barack Obama setzt mit seinem dreitägigen Staatsbesuch den Annäherungskurs der jahrzehntelang verfeindeten Länder fort. Morgen wird er mit Kubas Staatschef Raúl Castro zusammentreffen. Es wird erwartet, dass Obama auch die schwierige Menschenrechtslage anspricht. Im Vorfeld des Besuchs wurden Dissidenten kurzzeitig festgenommen. Begleitet von Appellen verschiedener Menschenrechtler hat Bundespräsident Gauck seinen ersten Staatsbesuch in China begonnen. Er traf heute mit seiner Lebensgefährtin in Peking ein. Zum Auftakt der fünftägigen Reise wird der Bundespräsident morgen mit Staatspräsident Xi und Regierungschef Li zusammentreffen. Gauck will auch die Lage von verfolgten Bürgerrechtlern ansprechen. Die AfD setzt in ihrem neuen Parteiprogramm auf Kritik am politischen Islam und an der EU. In einem bisher unredigierten Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, fordert die rechtspopulistische Partei außerdem mehr direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. In den kommenden Tagen soll das Programm den AfD-Mitgliedern zugänglich gemacht und im April auf einem Parteitag darüber abgestimmt werden. Bei einem Busunglück in Spanien sind 13 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 34 wurden verletzt. Der Reisebus war bei Tarragona auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen. In dem Bus waren auch Deutsche. Ob sie zu den Opfern gehören, ist noch nicht bekannt.
Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma hat derzeit viele Fragen zu beantworten. Wie hier im Parlament, wo es erst neulich wegen ihm sogar zu heftigen Tumulten kam. Zuma ist seit 2009 Präsident Südafrikas und sorgt immer wieder für politische Skandale. Doch dieses Mal ist er zu weit gegangen, sagen seine Kritiker, und setzen den 73-Jährigen unter Druck. Der Vorwurf, er habe zugelassen, dass seine befreundete Unternehmerfamilie sich in die Vergabe von Ministerposten einmischt. Zumas Partei, der Afrikanische Nationalkongress, sprach ihrem Präsidenten heute zwar das Vertrauen aus, doch vom Tisch dürfte der Streit damit nicht sein. Thomas Denzel.
Der Präsident wieder einmal auf den Titelseiten, wieder einmal Ratlosigkeit bei den Südafrikanern. Sie fragen sich, ob der Mann, den Sie gewählt haben, die Macht womöglich längst abgegeben hat. Wir wissen nicht mehr, wer hier eigentlich regiert, wer die Entscheidungen trifft, sagt dieser Zeitungskäufer. Das ist alles schon sehr erstaunlich. Präsident Jacob Zuma unterhält enge Beziehungen zu einer industriellen Familie, den indischstämmigen Guptas. Eine Freundschaft, sagt Zuma, weit mehr als das befürchten viele andere. Die Guptas handeln mit Computern, vor allem aber fördern sie Bodenschätze, auch Uran. Sie könnten deshalb vom Bau neuer Atomkraftwerke in Südafrika profitieren. Doch den hat Zumas früherer Finanzminister abgelehnt. Hinter diesen Mauern an ihrem Wohnsitz in Johannesburg sollen die Guptas deshalb die Absetzung dieses Ministers vorbereitet haben. Sie selbst sollen versucht haben, die Nachfolge zu regeln. Die Guptas haben mir das Amt des Finanzministers angeboten, um den damaligen Minister zu ersetzen, gestand vor kurzem sein Stellvertreter. Ich habe das sofort abgelehnt. Inzwischen haben weitere Politiker öffentlich erklärt, dass die Guptas ihnen Posten angeboten haben. Und der Präsident muss im Parlament betonen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich dass er und niemand sonst Minister ernennt. Wenn Herr Jonas sagt, dass die Guptas ihm etwas angeboten haben, dann sollte man doch die Guptas oder ihn dazu fragen, sagt Zuma. Ich habe damit nichts zu tun. Tausende Demonstranten fordern immer wieder den Rücktritt Zumas. Mit dem allerdings rechnen die meisten Experten auch nach den neuesten Enthüllungen nicht. Denn Zumas Partei ANC habe seiner Art, Politik zu machen, auffallend lange zugesehen. Und das lässt nur einen Schluss zu, sagt dieser politische Analyst, nämlich, dass auch an der Spitze des ANC einige von den Guptas profitieren. Zuma könne sich aber sicher fühlen, solange der ANC nicht beginne, um Wählerstimmen zu fürchten. Doch trotz immer neuer Korruptionsvorwürfe, zuletzt wählten immer noch stattliche 62% Zumas ANC.
Wollte man in früherer Zeit jemandem eine unglaublich wichtige Botschaft im Eiltempo ins Haus schicken, war ein Telegramm eine prima Idee. Und weil der Schnellbrief nach Wörtern bezahlt wurde, fasste man sich besonders kurz, etwa komme so bald als möglich zu euch, Hermann. Der Telegrammstil ist bis heute ein Graus für die meisten Deutschlehrer. Als die kurzen Zeilen auf Papier längst out waren, erlebten Kurznachrichten im globalen Netz ein Revival. Mit wenigen Zeichen wusste nun die ganze Welt, was wichtig war, wenn sie es wissen wollte. 10 Jahre ist das her. Philipp Glitz.
Herzlichen Glückwunsch, Twitter. Du bist eine einflussreiche Kommunikationsplattform, ja, aber du scheinst das Rennen gegen die Konkurrenz zu verlieren. Mit deinen 140 Zeichen Botschaften landest du bei den deutschen Online-Nutzern auf Platz 6, hinter Facebook und Instagram. Und du wirst von den meisten nur beruflich genutzt.
Viele Politikerinnen, Politiker, Unternehmen, Organisationen nutzen Twitter. Aber auch die Nutzer, die wir befragen, stellen wir fest, sind formal sehr hochgebildet. Also die machen sich Gedanken um Netzpolitik, um gesellschaftlich relevante Themen und suchen hier ihre Quellen auch über Twitter. Und insofern würde ich sagen, das Gros der Twitter-Nutzer, der aktiven Twitter-Nutzer, ist tatsächlich eine gewisse Informationselite.
Den Durchbruch erlebte Twitter 2009, als das notgelandete Flugzeug im New Yorker Hudson River zuerst bei Twitter erschien. Das Logo von Je suis Charlie reiste von Twitter aus binnen weniger Stunden um die ganze Welt. Twitter selbst verrät keine Nutzerzahlen. Fest steht, die Jungen unter 30 nutzen immer mehr die Foto-Community Instagram. Rund 20% unter 30, so unabhängige Studien, nutzen sie sogar täglich. Bei Twitter seien es nur 3%. Also, welche sozialen Medien nutzen die Deutschen gern?
Facebook und Instagram, ne? Auf Instagram kann man dem einen oder anderen ganz gut folgen, auch von seinen Freunden, und Facebook sowieso.
Das ist ja alles begrenzt irgendwo. Und bei Facebook kannst du machen, was du willst. Da kannst du schreiben, noch ein Löcher. Und bei Twitter, nö.
Wissenschaftler sagen, viele Menschen suchen online eher Medien zur Profilierung, zur privaten Selbstdarstellung. Twitter sei da anders.
Hier geht es wirklich um Informationen zu generieren, vielleicht Aufmerksamkeit zu erzielen oder auch Informationen zu erhalten. Und andere Medien wie Instagram oder Snapchat mittlerweile sind doch sehr stark visuelle Medien. Also die zielen darauf ab, mittels Bildern, mittels Fotos, mittels Kurzvideoclips eine andere Klientel auch zu unterhalten.
Also müsse Twitter aufpassen, dass die Nutzer nicht noch mehr auf andere Kanäle abfliegen.
Zum Sport und zum Fußball. In der Bundesliga lässt Borussia Dortmund nicht locker und bleibt dem FC Bayern München auf den Fersen. Andreas Keckel.
Ja, da kommt es natürlich darauf an, wie ausladend die Münchner Fersen sind, würde ich sagen. 5 Punkte sind es ja weiterhin doch noch, die dem BVB auf den Meister und Tabellenführer fehlen. Aber die Dortmunder, sie lassen zumindest sich nicht vollends abschütteln. 3:1 ist es heute gegen die akut abstiegsgefährdeten Augsburger. Wobei man schon sagen muss, eine Halbzeit lang tat sich das beste Rückrundenteam beim FCA doch ungewohnt schwer. Bevor dann der Trainer, der Thomas Tuchel, den Erfolg einwechselte und dafür sorgte, dass die Borussia in diesem Jahr weiter unbesiegt bleibt.
Es ist 18.30 Uhr, als Thomas Tuchel einer eher öden Geschichte eine neue Dramaturgie verpasst. Gonzalo Castro bekommt vor seiner Einwechslung ein paar siegbringende Zeilen eingeflüstert.
Was Gonzalo in den letzten Wochen, letzten Spielen für uns runterreißt, wie fleißig, mit welcher Mentalität er auch so die Reaktion gezeigt hat auf die harten Entscheidungen, als er nicht im Kader war.
Dortmunds eingewechselter Regisseur ist 23 Minuten auf dem Feld, als das Spiel kippt. Das 2:1 für den BVB ist eine Befreiung, vor allem für den Torschützen Castro, der sich trotz schwieriger Phase nicht hängen ließ.
Die Mannschaft hat darauf aufgepasst, dass er da dabei bleibt. Die Mannschaft hat ihm geholfen, aber es ist sein großes Verdienst. Und ja, es ist einfach toll, solche Spieler dann zu trainieren. Und Gonzo ist im Moment in überragender Form.
Beim BVB ist es der Tag der Wiederentdeckten. Auch Adrian Ramos trägt seinen Teil dazu bei. Erst mit feiner Vorbereitung für Castro und wenig später als reaktionsschneller Vollstrecker beim 3:1. Flieger, zeig mir die Sonne nach den Tagen des Trübsals.
Sehr schwer auch für Adrian, trainiert seit Wochen sehr, sehr gut und ist auch seit, muss man sagen, auch erst seit kurzem dann vollständig fit, weil er hat im Grunde im Sommer die ganze Vorbereitung verpasst und jetzt nach langer Zeit durchtrainiert und ist seit Wochen auch bereit, wirklich zu spielen.
Zwei fast Vergessene bringen sich wieder ins Gespräch.
Wir brauchen jeden Spieler. Wir haben einen sehr, sehr schmalen Kader. Das hat man gesehen. Vor allem, wenn sich dann noch ein paar verletzen und wir so viele englische Wochen haben, dann brauchen wir jeden.
Tuchel frohlockt und Weinzierl bockt. Verständlich. Hatte seine Mannschaft diese Geschichte doch so schön begonnen. Alfred Finnbogason setzt nach 15 Minuten ein Ausrufezeichen hinter Augsburgs erstes Kapitel. Bis kurz vor der Pause liest sich's wirklich lockerflockig für den FCA.
Die Mannschaft hat den Plan gut umgesetzt, hat wenig zugelassen, auch wenn wir 3 Tore bekommen haben. Aber es war sonst wenig Großchancen von Dortmund da. Und wir haben nicht gegen normalen Bundesligisten gespielt, sondern gegen wahrscheinlich mit Bayern aktuell die beste Mannschaft, zumindest in Deutschland.
Und fast mit dem Pausenpfiff zeigt Weinzierls Storyboard erste Mängel. Dortmunds Ausgleich durch Mkhitaryan, der Anfang vom Ende der Augsburger Glückseligkeit.
Naja, es sind die Kleinigkeiten, die wir richtig machen müssen. Und 3 Kleinigkeiten, die wir falsch machen, ergeben gegen Dortmund ein Tor. Und die Kleinigkeiten musst du richtig machen.
Tja, manchmal entscheiden eben Kleinigkeiten über den Ausgang so einer Geschichte.
Von wegen Krise, davon war heute so gar nicht zu spüren beim souveränen 2:0-Erfolg von Bayer Leverkusen in Stuttgart. 3 Tage nach dem so enttäuschenden Europa League aus und nach nur einem Sieg aus 5 Ligaspielen zuletzt war das nicht wirklich selbstverständlich. Zumal auch Leverkusens Trainer ja in den vergangenen Tagen doch arg in der öffentlichen Kritik gestanden hatte.
Erleichterung und Genugtuung bei Roger Schmidt. Ein Sieg in Stuttgart trotz vieler Ausfälle, vieler Spiele. Leverkusens Trainer war heute happy.
Ja, die Woche war sehr schön. Wir haben 1-0 gegen Hamburg gewonnen, 0-0 gespielt gegen Villarreal. Leider ausgeschieden in der Europa League. Aber ich glaube, es ist keine Schande, heute noch mal ein Auswärtsspiel gewonnen in Stuttgart gegen eine sehr starke Mannschaft. Und deshalb war das eine sehr gute Woche für uns.
Das Aus in der Europa League gegen Villarreal war nicht so schön. Der Auftritt zum Frühlingsanfang hingegen schon. Nach nur 11 Minuten lag die Werkself vorne. Julian Brandt, cool, lässig, überlegt. Leverkusen schnell im Spiel, der Ball schnell im Tor. Kießling, Bellarabi, Brandt, gefährlich.
Nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft. Wir haben halt echt gut gespielt. Und ja, wie gesagt, ich hatte einen guten Tag. Klappt mit dem Tor, mit der Vorlage hätte sogar noch ein paar mehr werden können. Aber was soll's, ne? 2-0 Sieg, bin zufrieden, kann jetzt nach Hause fahren.
Der VfB spielerisch unauffällig, Zweikampfverhalten rustikal. Georg Niedermeyer stieg Chicharito aufs Dach, bekam dafür die 5. gelbe Karte. Chicharito eine Beule. Eine gute Gelegenheit hatten die Schwaben in der ersten Hälfte. Der Tabellenelfte ansonsten harmlos. Gentner auf Werner, aber Bernd Leno, Ex-Stuttgart-Torhüter, aufmerksam. Das galt im Übrigen für alle Leverkusener.
Also wir waren echt heute ein richtig gutes, geschlossenes Team. Wir haben zwar vielleicht die eine oder andere Chance zugelassen, aber ansonsten haben wir nichts anbrennen lassen, gerade in der zweiten Halbzeit.
Und die war gerade einmal 4 Minuten alt, da machte sich Julian Brandt auf den Weg. Alleine, ungestört, weiter und immer weiter. Nach 60 Metern das Zuspiel auf Karim Bellarabi, das 2:0. Leverkusen holt Stuttgart zurück auf den Boden der Tatsachen.
Das hat heute gezeigt, dass wir nach wie vor mittendrin sind im Abstiegskampf einfach. Ja, es ist der Abstand wieder ein bisschen geringer geworden. Das haben wir ja auch angekündigt, dass es nach wie vor eng wird. Und deswegen müssen wir uns da jetzt schütteln.
Vor allem mit Julian Brandt kam die VfB-Abwehr gar nicht zurecht. Er hätte leicht 2-mal treffen können. Leverkusen über die kompletten 90 Minuten das bessere Team. Auch bei Vladan Jurtschenko fehlte nicht viel. Leverkusen ausgelaugt, aber glücklich.
Ich glaube, man hat halt gesehen, dass wir schon ein bisschen platt sind alle. Das hat man dann auch am Ende gemerkt. Aber dass wir nochmal alles rausgeholt haben, weil wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten.
Und das taten sie. 2:0 in Stuttgart. Europa ist für Roger Schmidt und sein Team wieder in Reichweite.
Und wir schauen auf die Tabelle. Die Bayern weiter mit 5 Punkten Vorsprung auf Dortmund Spitzenreiter. Berlin auf Rang 3 vor Schalke, Gladbach und Leverkusen. Die zweite Hälfte beginnt mit Ingolstadt vor Stuttgart, dem HSV, Darmstadt und Bremen. Augsburg auf 15 punktgleich mit Hoffenheim und Frankfurt. Hannover bleibt Schlusslicht mit immer bescheideneren Chancen auf den Klassenerhalt. Die angespannte Sicherheitslage in der Türkei hat jetzt auch erste Auswirkungen auf den Fußball im Land. Nach dem Terroranschlag in Istanbul ist das Stadtderby zwischen Galatasaray und Fenerbahce heute wegen einer ernsthaften Bedrohung abgesagt worden. Dies gab das Büro des Gouverneurs 2 Stunden vor Spielbeginn heute Abend bekannt. Demnach hatte es ernstzunehmende Informationen über weitere Anschlagspläne gegeben. Turbulent ging's zu, spannend, zwischendurch sogar dramatisch. Das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison in Melbourne. Es hätte kaum spektakulärer laufen können. Vor allem der glücklicherweise glimpflich ausgegangene Unfall des zweimaligen Weltmeisters Fernando Alonso ließ vielen Beobachtern doch den Atem stocken.
Fernando Alonso schießt nach einem Fahrfehler beim Formel-1-Auftakt in Melbourne von der Strecke. Der McLaren-Pilot erleidet einen schweren Unfall, bleibt dabei aber unverletzt. In Kurve 3 kracht Fernando Alonso von hinten auf den Wagen von Esteban Gutierrez, verliert das rechte Vorderrad und landet spektakulär im Kiesbett. Alonso steigt mit leichten Knieschmerzen, aber ohne fremde Hilfe, aus dem Formel-1-Wrack. Nach dem Start liegen die Ferraris schnell in Führung, zunächst ungefährdet. Doch Sebastian Vettel verspielt den Sieg beim Reifenpoker. Auf den weichen Supersoft-Reifen kann Vettel seinem Landsmann Nico Rosberg im Mercedes nicht folgen. Der hat auf die härteren Mediums gewechselt, und zieht nun Runde um Runde davon.
Wir haben dann das Beste draus gemacht, haben einen besseren Job gemacht von der Strategie her. Die ist dann klasse aufgegangen.
Am Ende gewinnt Nico Rosberg vor Lewis Hamilton, beide Mercedes, und Sebastian Vettel auf Ferrari. Nico Hülkenberg wird Siebter zum Saisonauftakt und Pascal Wehrlein schafft Platz 16 in seinem allerersten Formel-1-Grand Prix.
Bleibt der sportliche Sprung oder die sportliche Drehung zu Claudia Kleinert und die Frage, mit welchem Wetter startet denn die neue Woche?
Oh, Pina, ich würde da gerne drüber springen, weil der Montag ist jetzt nicht wirklich so das, was man gerne zeigen möchte. Es wird ziemlich durchwachsen, kühl, immer wieder Regen, aber es wird besser im Laufe der nächsten Tage. Sie sehen hier den Trend für Leipzig, da geht's deutlich bergauf bis Ostern und dann kommen wir wahrscheinlich sogar an die 20 Grad. Das ist jetzt schon relativ sicher. Noch unsicher ist, wie lange das dann anhält, ob es dann wirklich mal ein paar Tage bei so 17 bis 20 Grad bleibt oder wieder kühler wird. Da gucken wir die Woche noch drauf. Morgen Vormittag dicht Wolkenfelder, ab und zu regnet es leicht. Richtung Schleswig-Holstein ist kurz die Sonne dabei. Genauso wie im Süden, wenn sich der Nebel aufgelöst hat. Am Nachmittag weiterhin über der Mitte dichte Wolken, ab und zu nass. Im Norden gelegentlich Sonnenschein. Genauso wie im Süden Baden-Württembergs und Bayerns. Die Temperaturen steigen meist auf Werte zwischen 6 und 10 Grad, 12 Grad sogar Freiburg im Breisgau. Und die nächsten Tage immer wieder nass. Am Dienstag vor allem im Süden trocken, am Mittwoch im Norden. Und Temperaturen erstmal nur leicht zweistellig. Aber danach sollte es deutlich wärmer werden.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Die nächste Tagesschau informiert Sie dann um 1.45 Uhr. Und ab morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Kara Mioska zu den Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss.